Hi Dadli.
Hi Hex.
Grüß dich. Wer die letzte Episode von uns gehört hat, der weiß, welches Thema heute kommt. Und zwar Endgame und Gaming Loops. Ein bisschen darüber philosophieren. Was wissen wir? Was stellen wir uns vor? Welchen Spagat muss vielleicht der Spielhersteller quasi auch machen? Und wird es genauso spannend sein für Leute, die in Kleingruppen oder alleine spielen, wie für große Orgas? Das ist ja ein Riesenthema. Was hast denn du für Impulse dazu?
Also grundsätzlich erstmal muss man ja leider sagen, dass die Endgame-Loops das sind, womit MMOs stehen und fallen.
Mhm.
Weil du hast in so einem Videospiel, im Spielzyklus hast du halt mehrere verschiedene Stadien. Du hast das Early Game, das ist die Phase, in der sich die Spieler in das Spiel einfinden, die grundlegenden Mechaniken kennenlernen. Dann gibt es das sogenannte Midgame. Da geht es dann damit weiter mit der Frage, was gibt es hier jetzt eigentlich zu tun? Was tue ich hier eigentlich? Da passiert viel Storymäßiges, da passiert viel Entdecken, Kennenlernen der eigentlichen Spielwelt. Dann hast du in irgendeiner Weise das Late-Game. Das ist der Punkt, wo dein Charakter und deine Ressourcen sich eigentlich dem Plateau annähern, dass man alles hat, was man braucht, um das Spiel letztendlich eigentlich abzuschließen. Und dann gibt es das ganze Endgame. Und ein typisches Singleplayer-Spiel ist an dem Punkt dann vorbei. Mhm. Weil nach dem Endgame, nach dem letzten Boss, hört das Spiel auf. Aber bei einem MMO, bei einem Multiplayer-Spiel wie Star Citizen, wäre das extrem ungünstig, wenn man dann die letzte Story-Mission abschließt und dann war es das. Und wir wissen, bis zu diesem Punkt hin hat CIG einiges geplant. Es soll dann ja irgendwann eine Story geben, die uns quasi durch die Entwicklung unseres Charakters vom Zivilisten zum Sternenbürger durchführt. Das haben sie vor einigen Jahren auf der CitizenCon angekündigt, dass sie das so für die 1.0 machen wollen, dass es da wirklich eine Story gibt. Aber die Frage ist halt, was kommt danach? Und aktuell ist das zusätzliche Problem, dass wenn man einmal mit dieser Entdeckung fertig ist, einmal alles gesehen hat in Star Citizen, dann geht es Spielern so, wie es mir teilweise geht. Und man sitzt da und denkt sich, was für einen Anreiz habe ich jetzt eigentlich noch, das Spiel zu spielen?
What's next? Genau, ja.
Ja, what's next? Was treibe ich hier eigentlich noch? Was kann ich tun? Und einer der Endgame-Loops ist der im letzten Jahr hinzugefügt worden ist, sind die Contested Zones und der Pyro Executive Hunger. Da kann man versuchen, sich dann jedes Schiff einmal zu erfahren. Mhm. Oder man kann sich dann das Ziel setzen, ich möchte alle Wicklow-Schiffe einmal haben, was alles ewig dauert. Aber da muss CIG meiner Meinung nach aktuell echt aufpassen, dass sie da den Zeitaufwand nicht viel zu hoch gestalten. Weil so fühlt es sich bei gewissen Sachen aktuell an. Beispiel, ich bin aktuell dabei, zu versuchen, mir einen gewissen Helm zu erfarmen. Mhm. Ich weiß ganz genau die 4 Kisten im Verse, in denen dieser Helm spawnen kann. Und ich möchte fast sagen, ich habe diesen Farm absolut perfektioniert.
Mhm. Wie, wie oft warst du schon drin, würdest du jetzt sagen, nur für diesen Helm?
Jetzt 15 Stunden vielleicht.
15 Stunden, ja, genau.
Ich weiß aber auch, dass, so wie die Zahlen aussehen, das rein rechnerisch gesehen, ich vermutlich noch 2 bis 3 Wochen daran farmen muss, nur damit ich dann einen Helm habe, der farblich zu meiner Rüstung passt.
Und meinst du das mit CIG, muss aufpassen, also dass das einfach noch ein bisschen zu heftig ist?
Es ist teilweise zu heftig und es fühlt sich teilweise auch sehr schlecht ausbalanciert an. Mhm. Weil auf der einen Seite hast du halt zum Beispiel, das, ja, man schimpft es in der Community gerne Fashion Citizen, dass alle Leute immer toll aussehen wollen.
Mhm.
Was dir gameplaymäßig eigentlich keinen Vorteil bringt. Aber auf einmal wird dieses, ja, ich möchte eigentlich gut aussehen und möchte hier jetzt ein spezielles Set Rüstung haben, wird dann zu einem Grind, der rein rechnerisch vermutlich hunderte Stunden verschlucken wird. Und da ist es für die allermeisten Leute schwierig zu rechtfertigen, dass sie jetzt 100 Stunden in Star Citizen versenken, nur damit sie dann die weiße Rüstung tragen können statt der grauen.
Die es vielleicht in 3 Patches dann leichter zu farmen gibt, auch mal das.
Im nächsten Patch einfach wieder wortlos aus dem Inventar verschwindet.
Oder sowas, genau. Oh Gott. Ich habe ja sowas mal mitgemacht mit der ASD-Facility-Rüstung. Das war da noch viel einfacher als das, was du gerade beschreibst. Aber lass uns ganz kurz nochmal verständnistechnisch nur für mich nochmal zurückspringen, beziehungsweise nochmal abgleichen. Endgame in anderen MMOs bedeutet ja quasi, dass man dann irgendwie ein Patch nachliefert. Irgendwie neue Szenarien, vielleicht eine kurze andere neue Geschichte. Aber an und für sich bleibt ja der Inhalt der gleiche. Das heißt, du musst auch da wieder mal gucken, dass du in das neue Gebiet gehst und dort die Sachen explorst und dann findest und dann anfängst zu grinden für das, was es eventuell dort geben würde. Soweit so richtig, oder?
Das ist dann, Endgame in anderen MMOs heißt aber auch teilweise noch mehr. Mhm. Weil wenn du dir andere MMOs anschaust, ist es häufig so, dass sie dann insbesondere im Endgame wirklich Content haben, der auf Orgas fokussiert ist, der auf Spielerzusammenschlüsse fokussiert ist.
Also WoW jetzt Raids und sowas, ne? Dass du nicht alleine das alles robbst oder sowas.
Die Raids in WoW sind ein Beispiel, aber auch irgendwelche Gildenkriege, wo dann Gilden über Territorien kämpfen, sind eine ganz beliebte Geschichte, um ein Endgame zu gestalten. Es gibt MMOs, da wird man dann im Endgame muss man teilweise sehr lange gewisse Items farmen, die einem dann aber auch A, erstmal permanent erhalten bleiben und die nicht nach dem nächsten Patch direkt wieder weg sind. Und die B, einem auch tatsächlich einen Vorteil erbringen, dadurch, dass man sie erfarmt hat. Da könnte man jetzt zum Beispiel argumentieren, das ist sowas wie die Wikilo Polaris oder die Wikilo Idris. Also da gibt es einige Dinge, die man machen kann, nur ich glaube, Star Citizen hat da an der aktuellen Stelle noch ziemlich viel aufzuholen und zu implementieren, weil die Sandbox-Activities sind zwar ganz cool, aber auch die werden nicht für ewig reichen. Von daher muss es eigentlich irgendwas geben, wo man wirklich auch, wenn man dann einen voll ausgerüsteten Charakter hat, wo man alle Schiffe hat, die man so haben möchte, wo man dann noch was zu tun hat. Und da ist halt das nächste Problem, dass das für gewisse Gruppierungen relativ einfach und für andere extrem schwer ist, weil der Space Trucker, der hat dann irgendwann seine Halle E erspielt, indem er sich jeden Tag nach Feierabend hingesetzt hat und auch dreimal durchs System geflogen ist. Und er sitzt dann da mit seiner Halle E und macht dasselbe wieder. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel Euro Truck Simulator, da tun die Leute nichts anderes, aber das ist auch, weil denen genau dieser Loop Spaß macht.
Genau, das ist dann ein Gaming-Loop. Heißt also,
für einen Space Trucker ist es absolut kein Problem, dass der Space Truck dann irgendwann groß oder der größte Space Truck im Spiel ist und man dann weiter Space Trucken kann mit diesem Space Truck, weil das ist, für das sie spielen. Aber genauso gibt es halt auch andere Gruppierungen. Und da muss man zum Beispiel anführen, die Kampfspieler und die PvP-Spieler. Bei denen dann, abgesehen von denen, die irgendwann auf E-Sports-Niveau Turniere spielen, halt der Punkt erreicht ist, wo sie sagen, ich habe hier jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, und dann werden sie gelangweilt und dann werden sie dann fangen sie irgendwann an, andere Leute anzuschießen.
Daher ist da halt ein paar spannende Punkte jetzt schon.
Daher ist da halt so ein bisschen die Frage, wie gestaltet CIG das tatsächliche Endgame von Star Citizen für die verschiedenen Fraktionen von Spielern.
Und die Spielergruppengrößen und so weiter. Da gibt's ja auch ganz viel, wenn ich mal vorgreifen kann, wo wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber reden werden. Aber es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, es ist ein MMO, da sollst du alleine jetzt nicht alles robben können. Verstehe ich auch, absolut, ne? Das ist ja auch schon so, dass wenn du zu zweit spielst, zu dritt, zu viert, du andere Sachen dann auch machen kannst und erreichen kannst, wie wenn du alleine bist. Ich glaube, so ist ein MMO auch grundsätzlich angesetzt. Sei es auch nur so ein Elder Scrolls Dungeon, wo du eben zu viert rein musst, um den Boss zu killen. Das schaffst du alleine, vielleicht als Pro-Gamer, wenn du ein paar Kniffe kennst und so weiter. Nur, ich habe drei Impulse. Einer davon ist, es ist ja im Moment in der Entwicklung oder im Entwicklungsstadium von Star Citizen nicht fair zu sagen, so, dass da im Moment der Endgame-Loop fehlt. Ich bin also so aus meiner Sicht, ich bin da schon froh, dass es diese Aktivitäten gibt, von denen du gesagt hast, dass sie da sind. Nur die werden ein bisschen überreizt. Also da bin ich vollkommen bei dir. Also ja, CIG aufgrund des wenigen Contents, der im Moment zur Verfügung steht, ziehen sie, glaube ich, einfach so diese Erfolgszeit, bis du etwas erreicht hast, einfach so ein bisschen überstrecken das so ein bisschen und so. Ja. Und so fühlt sich das an, ne?
Aktuell so frustrierend. Weil natürlich kannst du die Hathor Facilities laufen und freust dich dann am Ende, wenn irgendwann Pure Carronite rauskommt. Nur kommt man sich dann doch ein bisschen blöd vor, wenn man dann weiß, wir brauchen jetzt, damit einer in der Ork ein Schiff kriegt, brauchen wir 10 Stück davon. Und aber nur in einem von 5 Runs spawnt das Zeug überhaupt. Das fühlt sich halt so an, als wäre das Ganze künstlich einfach extrem in die Länge gezogen. Und das ist ein bisschen der Spagat, den man als Spieleentwickler an der Stelle schaffen muss, zwischen es fühlt sich an, als wäre es einfach nur künstlich in die Länge gezogen und es geht viel zu schnell und dann haben die Spieler nach 2 Wochen nichts mehr zu tun.
Ja eben, man sieht das bei uns auch in der Community. Wir haben zwar viele Gelegenheitsspieler und manche spielen echt nur selten, aber es gibt halt mehr als eine Handvoll von Leuten, die zocken das gerne einfach jeden Tag. Und weißt du, wo sich die meisten den Spaß erholen, das, was du auch sehr, sehr gerne machst, durch Guiding. Also quasi, dass sie sagen, oh, da kommt ein Neuer, wie schön, pass auf, dann erklären sie die Steps, bis sie irgendwann mal dann auch bei diesen alten oder bei diesen schon für sich durchgespielten Gaming-Loops auch landen. Das ist ein Spaßfaktor, aber das ist ja auch quasi auch ein Gaming-Loop so gesehen. Worauf ich nur hinaus will, jetzt kommt der zweite Punkt. Okay, also ich habe verstanden, dass das ein bisschen überstreckt ist, so ja, oder sich so anfühlen könnte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Für mich ist es definitiv auch so. Jetzt kommt aber der zweite Punkt. Du hast angesprochen, naja, für einen Space Trucker, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich das falsch verstanden haben sollte, für einen Space Trucker ist so ein Gaming-Loop gar nicht so schwer zu gestalten. Genauso wenig für einen Salvager vielleicht oder vielleicht jemanden, der Investigations macht und ja, quasi von links nach rechts fliegt, um da irgendwas zu looten. Das sind ja so Loops, wo einige Leute leicht abzuholen sind, ohne dass CIG viel Content produzieren muss. Wenn ich das verstanden habe. Und jetzt kommt aber der dritte Punkt, wenn du sagst. Der dritte Punkt ist aber, und für mich fällt und steht es nicht nur mit Crafting und dem neuen Inventar mit der 4.7 oder 4.8, was da kommt. Für mich fällt und steht es mit der Ökonomie. Also wo wird es was geben? Wer kann das finden? Wer kann es teuer verkaufen? Quasi also so bis zu player-driven Ökonomie. Also ich glaube, wenn das schon da ist, dann das gehört doch auch zu Endgame, wenn doch die richtigen Weichen gestellt sind, könnte das doch ein richtig cooles, weil es geht ja letzten Endes um Motivation, also einen Motivationsmoment darstellen, dass man sagt, ich logge mich wieder ein, ich habe 7 Optionen, denn ich kann für unsere Crew das besorgen oder eine Orga was besorgen oder ich spiele für meine Orga was frei oder habe einfach nur Spaß alleine. Ne? Das sehe ich als Riesenpotenzial. Aber sehr stark mit der Ökonomie in Verbindung. Wenn die nicht da ist, wird auch so ein Gameplay.
Du hast jetzt genau den Punkt vorweggenommen, den ich eigentlich mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Thematik anregen wollte.
Ah, okay.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir wirklich mehr an Langzeitspielmotivation sehen werden, die hoffentlich nicht so frustrierend ist wie aktuell. Und das ist eben mit dem Crafting, weil wir wissen, das Crafting wird nicht einfach nur sein, du möchtest eine Waffe haben. Das heißt, du schraubst dir Material 1, 2 und 3 zusammen und dann hast du diese Waffe und hast aber immer dieselbe Waffe. Sondern das Crafting-System soll ja viel komplizierter sein. Das Crafting-System wird dann nämlich so sein, du kannst die Waffe bauen, dann hast du die 1-Stern-Variante, 2-Stern-Variante, 3-Stern-Variante, 4-Stern-Variante. Kannst dann verschiedene Materialien einbauen in diese Waffe, hast verschiedene Güteklassen von den Materialien.
Das heißt, sie sieht optisch immer dann auch anders aus, wahrscheinlich? Oder das verändert sich
möglicherweise nicht, aber die Stats an der Waffe verändern sich dann zum Beispiel und auch von dem, was wir in dem in dem Crafting-Test gesehen haben, teilweise signifikant. Und.
Okay.
Aber ja, wir Menschen haben die Eigenschaft, dass wir immer sehr darauf stehen, dass Zahlen nach oben gehen. Idealerweise bedeuten die Zahlen dann sogar noch was.
Min-Maxing dann und optimieren, genau. Ja.
Und ich glaube, dieses Min-Maxing und Optimieren wird für viele Leute eine Langzeitmotivation darstellen, weil wenn das Crafting-System so umgesetzt wird, wie es mal geplant war, dann wird man ganz viele verschiedene ineinandergreifende Gameplay-Loops brauchen, um diese Materialien zusammenzubekommen, um die Crafting-Rezepte zu bekommen, die es für diese Materialien benötigt, um die Fähigkeiten zu bekommen, das zusammen zu craften. Also da wird sehr viel Gameplay ineinander greifen. Und das haben sie auf der CitizenCon in Manchester ja auch so vorgestellt, dass sie eben nicht wollen, dass ein einzelner Spieler ohne Interaktion mit anderen Spielern einfach nur einen Gameplay-Loop bis zum Ende durchspielt und dann war es das.
Und Moment, wenn ich ergänzen darf, und auch eigentlich ein Spieler kann gar nicht alles dann quasi erlernen. Gleichzeitig, glaube ich, habe ich auch in Erinnerung, weiß nicht, ob das auch stimmt, was ich ja gut fände, wenn es so komplex ist, dass du sagst, naja, ich fokussiere mich jetzt halt auf diesen Aspekt, weil wenn ich da drin gut werden will, dann wird es schon mehr als ein paar Monate auch dauern, bevor ich da überhaupt daran denke, was anderes nochmal zu meistern.
Und das ist eben der Punkt, wo CIG, glaube ich, aktuell versucht, damit die letztendliche Langzeitmotivation zu schaffen. Dass man eben dadurch, dass man durch das Spiel und das Spieldesign dazu gezwungen wird, in andere Gameplay-Loops, die man nicht so hauptsächlich macht, zumindest mal reinzuschnuppern, dass man dadurch eben auch möglicherweise dann diese anderen Loops für sich entdecken kann.
Finde ich gut, ja.
Ich glaube, wenn sie den Ansatz so durchgesetzt bekommen und so umgesetzt bekommen, dann hat CIG echt, oder dann hat Star Citizen echt das Potenzial, dass da sehr viel Langzeitmotivation drinsteckt und dass CIG am Ende es nicht nur schafft, die Spieler da zu halten, sondern auch in gewisser Weise den Horizont der Spieler zu erweitern und denen möglicherweise den Spaß an einem Gameplay zu vermitteln, wo sie so vorher gar nicht das Interesse dran hatten.
Ja, weißt du, das klingt genau nach dem, du hast mich ja bestimmt schon mal sagen hören, so nach Motto, Star Citizen, ja, rein von der vom Unterbau, von der Technologie, Server-Meshing etc. pp., was da auch gemacht wird mit dem Seamless und so, ziemlich ambitioniert und innovativ. Und dann, wenn ich mir angucke, so, okay, und das Gameplay letzten Endes, wie es werden soll, fehlt mir sowas wie Innovation, aber eigentlich beschreibst du das ja jetzt gerade, also wenn das wirklich schon vorgestellt wurde, weil ich stelle mir das folgendermaßen vor, wenn ich mich einlogge und sage, was mache ich denn heute, habe ich dann auf einmal nicht nur 2-3 Sachen zur Auswahl, die mir Spaß machen, sondern 7, 8, 9, die nicht nur Spaß machen, sondern die ich auch brauche, weil ich weiß, da will ich mich noch ein bisschen weiter quasi die Stats nach oben schrauben oder ich brauche noch diese Erfahrung, ich brauche da Reputation und vor allem das Material und dann bei jedem diese Gedanken zu überlegen, muss ich hier jemanden anrufen, muss ich vielleicht sogar, ne, wir haben ja schon mal auch eine Vorschau gesehen vom Party-Matching, quasi mit ganz fremden Leuten im Mobiglas, werde ich mal gucken, ob ein paar Leute das machen, werde ich selber vielleicht sogar anbieten, dass ich jetzt gerade eine Gruppe habe. Das sind auf einmal 5, 6, 7, 8, 9 Möglichkeiten mehr, als wenn man sich jetzt einloggt und jeden Tag 8 Stunden gespielt hat und dann auch sagt, oh, also alles, was ich da jetzt machen werde, wird sich 0815 wieder anfühlen und ich habe das Gefühl, da passiert nichts Neues. Und das Neue muss ja nicht durch ein Level passieren. Das Neue passiert, in welcher Situation du da reingehst, ne, und welche Herausforderung du hast und so weiter. Also kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und das aber durch die Komplexität. Ne? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich bräuchte die Wirtschaft, wenn du aber sagst, das Crafting wird doch so komplex, also komplexer, als ich bisher wahrgenommen habe, Dann bringt ja schon dieses, ich brauche dies. Da bin ich wieder bei Ark Raiders. Also wie oft gehe ich auf die gleiche Map, weil ich etwas haben möchte? Das machst du ja auch quasi auf der Suche nach dem Helm, was du in der letzten Episode erzählt hast. Allerdings ist es ja nochmal was komplett anderes, wenn das Spiel auch fertiger ist. Ne? Das heißt, im Moment haben wir noch bei weitem nicht alles. Jetzt stell dir mal vor, irgendwann mal kannst du nicht mehr da oben landen und kannst Bedlockout machen, sondern musst außerhalb landen, musst vielleicht ein Fahrzeug mitbringen oder zu Fuß unterwegs sein und da triffst du ein paar Kopione oder sonst was. Man ist jetzt schon so möglich. Das sind genau die Stellschrauben, an denen Star Citizen voll drehen kann. Du kannst da nicht landen, weil dann Unwetter ist. Du kannst dies und das nicht. Ja, aber...
Da muss man auch ganz klar sagen, wenn dann weiterhin du weißt, dass du 100-mal in diese Location reinrennen musst, damit du diesen Helm findest, dann ist das der Punkt und da muss die halt wirklich aufpassen, dass sie das vernünftig ausbalanciert bekommen, dass der Aufwand einfach so gering ist, so riesig ist für so einen geringen Reward, was hier nun wirklich einfach nur ist, ich kriege den Helm, den ich habe, in einer anderen Farbe. Dass dann die allermeisten Spieler sagen werden, wenn ich jetzt wirklich jedes Mal da hinfliegen mit dem Fahrzeug ranfahren muss, mich durch das komplette Ding kämpfen muss, nur um dann einmal in diese Kiste ranzuschauen, wo ich wirklich weiß, 99 von 100 Mal liegt der Helm da nicht drin. Und jedes zweite Mal, dass ich da bin, ist die Kiste sowieso leer. Da würde ich als Spieler dann sagen, nee, komm, ihr könnt mich an den Füßen lecken, ich mach den Mist nicht mehr mit, ich suche mir jetzt was anderes. Weil da muss man dann ganz klar gucken, dass man es ausbalanciert bekommt zwischen, ja, was ist der Aufwand und was kriegt man für den Aufwand? Weil wenn der Aufwand, oder wenn der Aufwand, den ich erbringen muss, dafür, dass ich einen eigentlich relativ häufig existierenden Helm in einer anderen Farbe kriege, 100 Stunden ist, und dann nochmal 100 Stunden für die Arme, nochmal 100 Stunden für die Beine, nochmal 100 Stunden für den Torso und nochmal 100 Stunden für den Rucksack. Dann kommt man sich als Spieler irgendwo verarscht vor und dann wird niemand sich mehr diese Mühe machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich niemand mehr die Mühe macht, ist auch der komplette Gameplay-Loop und die komplette Location, die dahinter hängt, ist eigentlich umsonst.
Aber du würdest auch sagen, dass es im Moment nach wie vor, ne, wie jetzt vor ein paar Minuten erwähnt, das ist so ein bisschen, wie heißt denn das jetzt in Worten zusammengefasst, das ist so ein bisschen dieser Umstand der aktuellen Version. Ne? Ist ja nicht so, dass CIG sagt, unser System ist komplett zu Ende programmiert und wir haben schon Instanzen und das dynamische Server-Meshing und so weiter. Ich meine, da gehen auch Ressourcen drauf und wir sehen aber auch, wie schnell es mit dem Content schon gehen kann. Also es war ja immer noch ein Turbo-Content-Jahr für mich das letzte Jahr. Und das heißt, wenn es genug Abwechslung gibt, dann müsste das ja quasi weg sein. Ich bin ja also mit weg sein meine ich, dass du nicht 100-mal dahin rennen musst. Frage an dich, ist es dir dann lieber, wäre es dir lieber, du musst 20-mal rennen und es fühlt sich so an wie jetzt? Oder würdest du sagen, naja, lieber nur 5-mal rennen, aber macht zum Beispiel die Orte oder die Bosse so schwer, dass man einfach gewisse Timeframes kennen muss oder bestimmte Verhaltensweisen erstmal studieren muss vom Boss, bevor man sich da überhaupt, also würdest du es so balancen?
Ist das, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, dass man dann sagt, macht es anspruchsvoller, weil das ist eigentlich ganz simple Spielpsychologie. Wenn ich daran scheitere, dass es zu anspruchsvoll ist, dann natürlich kann man dann sagen, das Ganze ist blöd designt, aber letztendlich kann ich auch irgendwo immer sagen, ja, ich muss mich jetzt in irgendeiner Weise selber verbessern, weil ich bin einfach für dieses Gameplay gerade nicht gut genug. Wenn aber der Reward, den man da rauskriegt, selbst wenn man das Ganze als Spieler perfektioniert hat, jeden Run an der letzten Lootkiste ankommt und da der persönliche Skill eigentlich völlig ausreicht, um das Gameplay zu machen und es dann aber an sowas Simplem wie einem Würfelwurf, der einfach nur völlig unrealistisch ist, hängen bleibt, das fühlt sich dann für den Spieler extrem frustrierend an. Weil man weiß, man hat alles getan, was man konnte und das Einzige, was man jetzt noch tun kann, ist halt in irgendeiner Weise so schnell zu werden, dass man in irgendeiner Weise überhaupt eine statistische Chance hat, in einem realistischen Zeitrahmen den Reward zu bekommen, den man haben möchte. Und das frustriert dann doch irgendwann extrem, wenn man einfach weiß, ich krieg das Ding nicht, weil ich zu schlecht für das Gameplay bin, sondern einfach nur, weil ich Pech habe.
Ich würde mich interessieren, ob einer der Zuhörer dann irgendwie eine gegensätzliche Meinung hat. Da auf jeden Fall mal gern mal uns mal schreiben, wenn das geht, unter dem Podcast oder einfach mal auf dem Discord vorbeikommen. Deadly, eine andere Frage. Hast du mich bestimmt auch schon mal sagen hören, ich würde gern deine Meinung mal dazu, da musst du dich jetzt committen oder nicht committen. Wäre es für dich, ich kenne das nämlich von anderen Spielen nicht so, ich spiele aber nicht auch 1000 Spiele oder sowas oder habe es ja gespielt. Ich hätte schon gern deinen Palatino-Helm irgendwo auf irgendeinem abgelegenen Außenposten als Zufallsfund mit einer Dropchance von 0,000, weiß ich was. Fändst du sowas auch gut? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal als alter Mann, ich bin schon ein alter Mann, als sehr alter Mann, irgendwie einfach nur rumfliege und dann, weißt du, ich würd mir Pipi in die Hose machen wahrscheinlich oder sowas, wenn ich auf einmal so ein Teil finden würde, irgendwo random auf dem Außenposten. Das finde ich so geil, weil das würde doch Leuten die Möglichkeit geben, die einfach keinen Bock auf den ganzen anderen Gedöns haben, trotzdem nur Exploration zu machen, rumzufliegen, ein bisschen looten. Findest du so eine Option auch gut oder würde oder übersehe ich etwas, wenn ein Spielerhersteller sowas macht?
Ich glaube, das kann in gewissen Situationen kann das sinnig sein, nämlich immer dann, wenn der Lootpool so wenig Variation bietet, dass es, dass du halt dann das eine super seltene Item, das du eigentlich nur als Belohnung für einen Boss bekommst oder dafür, dass du irgendeinen Dungeon gespielt hast, dass du das dann auch irgendwo mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit in den Random Loot packst. Aber ich glaube, Star Citizen hat so viele und auch tatsächlich so viele seltene und einzigartige Rüstungen, dass es da genug Variation und Abwechslung gibt, dass man auf der einen Seite dann sagen kann, hey, wir haben hier die Sachen, die gibt es exklusiv an dieser einen Location oder an diesen 5 Locations durchs Verse verteilt. Und da muss man wirklich was für arbeiten. Und wir haben aber gleichzeitig auch immer noch den einen super seltenen Helm, den du in jeder 1000. Lootkiste einmal finden kannst, den wir dann über die Außenposten verteilen, sodass auch dann immer noch ein Hex sich hinstellen kann und sich darüber freuen kann, dass er jetzt auf einmal diesen super seltenen Helm gefunden hat.
Genau, ich würde mich ja nochmal darüber freuen, dass das Teil, wenn ich es nicht für mich brauche, so viel wert ist, dass ich das verscherbeln kann und mir dann durch das Geld auf dem Handelsplatz irgendwo was hole, worauf ich die ganze Zeit schon Lust hatte, ohne den Content gemacht haben dafür, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Das meine ich so ein bisschen mit spielergetriebener Ökonomie und so weiter. Sag mal, kennst du Silk Road eventuell? Super altes Spiel. So ein MMO-Klon von, ach, weiß was ich, wie jetzt nicht gewesen sein. Aber nur mal ganz kurz ausgeführt, was du da machen konntest. Du bist da raus, hast deine Mobs geschlachtet oder wie auch immer Mobs heißen die, doch ja Mobs. Bist zurück ins Dorf, aber hast es überall machen können, hast einen Knopf gedrückt und dann hat er einen Handelsplatz aufgemacht. Und dann musstest du in Echtzeit dastehen und dann kamen andere Spieler vorbei und konnten, wenn du den Modus anhattest, einfach bei dir reinschnuppern, ob sie irgendwas haben können. Und du konntest natürlich das ganze Pfeil bieten im Chat oder wie auch immer. Genau, also wenn ich in einem MMO bin, wegen so Sachen, das geht ja jetzt schon in Star Citizen. Wir haben auf dem Discord zum Beispiel auch unserem Bazaar oder auf UEX, glaube ich, heißt die Homepage, gibt sowas ganz groß, professionell aufgezogenes. Das ist ja auch nochmal spannend. Ne? Also genau da würde ich so einen Helm dann Pfeil bieten. Oder wie auch immer. Und das ist auch schon mal, ich hatte im Vorgespräch, und das 2 Minuten gedauert hat vor der Episode, dir genau das gesagt, ne, nach Motto, das muss ein Riesenspagat sein, insbesondere für so ein innovatives Projekt wie Star Citizen, zu gucken, wie hole ich denjenigen ab, der vielleicht wirklich meistens allein unterwegs ist, ab und zu sich vielleicht eine Random-Gruppe anschließt, ne, der gar nicht in eine Orga sein will und auf der anderen Seite einfach die großen Orgas auch abholst und natürlich die ganzen Graufelder und Grauzonen da dazwischen. Das ist schon ein Riesenunterfangen.
Insbesondere zu dem Player-to-Player-Trading muss man ja sagen, das ist was, da ist die Star Citizen Community extrem interessiert dran. Auf der einen Seite haben wir schon gesagt bekommen, du wirst mit dem Basebuilding dann an deinem Außenposten in der Lage sein, deinen eigenen kleinen Handelsposten aufzuziehen. Da kannst du dich dann entweder selber hinstellen und mit den Leuten, die vorbeikommen, feilschen. Oder du kannst halt auch, wenn du mal offline bist, dein Terminal aufstellen.
Die bei den Kiosk.
Und dann sagen hier, dem Kiosk, an dem sich dann Leute auch in deiner Abwesenheit Sachen kaufen können von dir. Und wie viel Interesse die Star Citizen Community tatsächlich an diesem Spielerzu-Spielerhandel hat, sieht man lustigerweise nicht an den Handelsposten und dem Interesse daran, sondern eigentlich mal wieder, wie mit so vielen Gameplays, an den Schiffen. Es gibt nämlich zwei Schiffe.
Ich höre
gebannt
zu, ja.
Von der Star Citizen Community extrem heiß erwartet werden. Eins davon ist aktiv in der Produktion.
Und das andere wird niemals fertig. Die Kraken? Das ist andere, die Kraken, die Piraten-Kraken oder wie die heißt?
Nein, es wird ja einmal die Kampf-Kraken, also die Piraten-Kraken geben und es soll ja auch noch die Handels-Kraken geben.
Die Handels-Kraken, genau. Wie heißt die denn? Hast du auch nicht gerade im Kopf, oder? Die hat einen sehr markanten Namen.
Glaube ich.
Wie? Private könnte sein sogar. Ja, genau, okay.
Irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall, das ist das eine Schiff und das andere, wie du gerade schon richtig festgestellt hast, dass das Schiff, dessen Name nicht genannt werden darf, weil jedes Mal, wenn der Name genannt werden darf, braucht es wieder ein Jahr länger und verbrennt wieder ein Entwicklerteam. Nein, das andere Schiff, das ist halt nur so ein bisschen das Meme, ist die Banu Merchantman.
Ja.
Und wie viel Interesse daran eigentlich besteht, merkt man, dass viele Leute, die sich die Merchantman gekauft haben, damals gesagt haben, ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse an Alienschiffen. Ich finde den Artstyle absolut grausam. Mhm. Aber der Umstand, dass ich hier einen fliegenden Bazaar habe, ist für mich das absolute Kaufargument und die Leute, die dann gesagt haben, also dann haben sich die meisten Leute dann irgendwann so ein bisschen mit dem Design abgefunden, weil es ist ein sehr einzigartiges Design, was wir so von der Banu Merchantman gesehen haben, aber es passt auch, glaube ich, zu diesem fliegenden Banu Bazaar. Es ist halt quasi Wickelos Emporium, aber in fliegender Form.
Mhm.
Und die Leute, die dann gesagt haben, nein, da kenne ich mir so gar nicht, die haben dann halt irgendwann geupgradet auf die Kraken.
Mhm.
Weil auch die wird dieselbe Rolle erfüllen, aber halt von Drake. Gut, das wäre für mich jetzt das K.O.-Kriterium.
Sei nicht ich so, sage, ich mag kein, Drake. Ich mochte dich bis eben.
Ich gebe kein Geld für Drake. Ja. Du darfst gerne Drake mögen, aber dann darfst du auch gerne, wenn es dir mal wieder in irgendeiner Weise Vergiftungserscheinungen hast, weil der Atemluftfilter versagt hat, darfst du dann auch gerne auf meiner 890 Jump vorbeikommen und die frische Luft genießen.
Ah, diese Snobs immer.
Riecht nach Einhornpups.
So gut sogar. Okay. Du, ja, ich habe heute ein Kombi-Ding gesehen.
Auf Origin-Schiffen riecht die Luft grundsätzlich immer nach Einhornpups.
Okay. Ja, Puderzucker ist
Elfen. Nach vergoldetem Einhornpups.
Ja, okay.
Ja, nee, aber
jetzt entfernen wir uns auch, ja. Mhm.
Ja, wir entfernen uns gerade so ein bisschen lange Rede, kurzer Sinn.
Also es ist bis nach Zuckerwatte muss es riechen. Aber egal, okay. Du hast auch vorhin gesagt, ich habe eine Minute gebraucht, weil du was gesagt hast mit deinen Füßen und so. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Bei mir ist es immer der Hut, aber das ist eine andere Geschichte auch. Deadly, ja, du hast noch einen Punkt, auf den du hinaus willst. Ich auch noch einen.
Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Die Spieler sind unglaublich gespannt auf dieses Gameplay und es gibt sehr, sehr viele Leute, die dann vermutlich auch den Großteil ihres Star Citizen Gameplays einfach damit verbringen werden, durch die Gegend zu fliegen und mit anderen Leuten Handel zu treiben. Und grundsätzlich gehöre ich auch zu einem gewissen Grad zu diesen Spielern, wobei ich nicht direkt mit einer Kraken oder einer Merchantman durch die Gegend fliege und Handel treibe, sondern mein persönliches Ziel. Das ist so mein absolutes Endgoal für Star Citizen. Ich besitze eine Endeavor und ich möchte diese Endeavor ganz gerne auf einen Crafting und Science und Research Schiff ausbauen.
Endeavor ist das mit diesen großen Flächen da
mit dem Biodoms.
Baumgarten machen und so, ne? Okay.
Ja. Mhm. Und wir haben in der Vergangenheit über das Crafting gehört, dass man diese Blaupausen, die man da bekommt, soll man dann über irgendeine Art von Research-Gameplay upgraden können. Und da die Endeavor als Research-Schiff vermarktet wird, gehe ich davon aus, dass das damit gehen wird. Das heißt also, ich werde mich dann hinsetzen. Ich werde erstmal gucken, dass ich alle Blaupausen zusammenbekomme. Dann werde ich gucken, dass ich alles zusammenbekomme. Und dafür werde ich auch ganz schamlos in irgendeiner Weise den Rest der Orga anpumpen. Und ich werde mich halt hinstellen und schauen, dass ich dann diejenige bin, die diese Blaupausen alle auf maximalem Level geupgradet hat und craften kann. Und dann werde ich mich halt hinstellen mit meiner Endeavor durch die Gegend fliegen. Und immer wenn irgendjemand irgendwas Hochleveliges gecraftet braucht, kann ich halt sagen, okay, ich habe die Blaupause dazu, ich kann das für dich craften. Bring mir Material A, B und C in der und der Qualität. Und dann mache ich dir das fertig. Also quasi Crafting als Dienstleistung. Das ist so für mich das Endziel. Weil es erlaubt mir, in irgendeiner Weise einen Gameplay-Loop zu machen, an dem ich Spaß habe mit dem Min-Maxing.
Und du kannst anderen helfen. Dann auch.
Ich kann darüber mit anderen Spielern interagieren.
Genau, ja, ja.
Es ist auch ein Gameplay-Loop, wo ich vermute, dass da nicht so super viele Interesse dran haben, den wirklich bis zum Ende durchzukauen. Weil das, was wir gesehen haben davon bis jetzt, das sieht so aus, als hat das echt das Potenzial, extrem komplex zu werden, wenn es dann um die ganzen Stats geht, die man da reincraften kann und das ganze Gedöns. Das hat das Potenzial, echt viel Know-how zu benötigen, um da die perfekten Waffen in Anführungszeichen rauszukriegen. Es wird unglaublich viele Ressourcen verbrennen, aber dazu werde ich dann einfach schamlos den Umstand ausnutzen, dass ich mich hinstellen kann und sagen kann, Leute, wenn ihr gute Waffen wollt, dann bringt mir den ganzen Kram ran. Und wir haben bei uns in der Orga einige Leute, die werden dann einfach sagen, ja, ach, hier von dem super seltenen Sammelmaterial habe ich 10 Kisten im Lager rumliegen. Und ja.
Du wirst He-Man wahrscheinlich nicht kennen, da gab es aber so den Weaponsmith oder sowas oder Waffenmeister. Ich muss voll daran jetzt denken, obwohl das ja gar nicht so richtig passend ist. Aber der hatte auch die richtigen Sachen und konnte auch so herstellen. Zumindest sagt das mein Gedächtnisprotokoll wahrscheinlich was nicht so. Deadly, ich muss die Episode jetzt mal abschließen. Denn ich muss mal ganz kurz für kleine Astronauten gleich. Ich habe einen Comedian gesehen und das passt vielleicht nochmal abschließend nicht ganz zum Thema, aber vielleicht doch. Und zwar hat er gesagt, wenn wir etwas nicht haben, dann wünschen wir uns das. Sei es in Bezug auf Star Citizen Crafting oder vielleicht das neue Inventar und so weiter. Und wenn es da ist, ist es meistens so, okay, und jetzt? So. Und wenn wir es dann aber verlieren, dann wollen wir es wieder haben. Der ewige Kreislauf. Und das wollte ich vor ein paar Minuten einbringen. Du hast aber angefangen, darüber zu erzählen, was dir Spaß machen würde, wenn es dann da wäre. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das, was ich als so eine allgemeingültige Wahrheit, als ihr das heute ausgesprochen habt, wahrgenommen habe, stimmt gar nicht so. Das Leben ist gar nicht. Also wir können auch etwas kriegen und es auch wertschätzen und dann damit echt lange Spaß haben. So hat sich das angehört. Ich habe das auf jeden Fall abgenommen. Und von daher, ich wollte es eher quasi so mahnend sagen, aber inzwischen habe ich sogar dekonstruiert und dabei hast du mir mal wieder geholfen. Danke dir.
Ja, danke.
Gut, das war die Episode Endgame. Vielleicht habt ihr da noch Ideen dazu. Wir haben ein paar Themen noch angestreift. Was würde euch fürs Endgame irgendwie interessieren? Schreibt uns das gerne. Das geht bestimmt unter dem Podcast als Kommentar und dann greifen wir das auch gerne mal in der Episode auf. Ich habe euch lieb.
Ansonsten,
Deadly, dir danke
ich. Ganz kurze Sache noch. Wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, bitte immer gerne her damit.
Immer ja. Damit. Schreibt es in die Kommentare. Tschüss, Deadly. Hab einen schönen Abend, ja?
Tschüss.
Ciao.